100 Tage US-Präsident Donald Trump. Wir ziehen mit dem Gouverneur der österreichischen Nationalbank eine erste Bilanz. Über die neue US-Zoll- und Handelspolitik, über einen möglichen Wendepunkt für den Dollar und über die Gefahr von politischer Einflussnahme auf die US-Notenbank. Mein Name ist Christian Stöckel. Sie hören den Podcast der österreichischen Nationalbank. Vor wenigen Stunden noch in den USA, jetzt heute hier schon bei uns im Podcaststudio der Gouverneur der österreichischen Nationalbank, Robert Holzmann. Herzlich willkommen und vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben.
Sehr gerne, freut mich hier zu sein.
Herr Gouverneur, wir wollen heute auf die ersten 100 Tage von Donald Trump als neuen US-Präsidenten zurückblicken. Ja, wo fängt man an? Wir werden uns heute hier wohl auf die Bereiche, die Einfluss auf die Geld- und Wirtschaftspolitik der USA und Europa haben, konzentrieren. Alles andere würde wohl den Rahmen dieses Podcasts sprengen. Also Herr Gouverneur, wenn Sie auf die ersten 100 Tage der Präsidentschaft von Donald Trump zurückblicken, was war aus Ihrer Sicht der prägendste Moment bisher?
Ich glaube, das prägendste war, dass die Zölle, die er vorgeschlagen hat, in der Höhe einmalig sind. Und das Zweite war, dass diese Zölle, die er eingeführt hat, nicht dazu da sein, das Problem, das er lösen möchte, zu lösen. Das Problem ist, wie er sieht, das Handelsbilanzungleichgewicht. Und Handelsbilanzungleichgewichte können nur marginal mit Zöllen verändert werden. Da bedarf es eines breiteren Ansatzes der Wirtschaftspolitik, um das zu tun.
Bleiben wir vielleicht gleich bei den Zöllen. Sinnbildlich für diese neue Politik war der 2. April, der von Trump selbst ernannte Liberation Day. Kurz zusammengefasst hat er an diesem Tag für alle Länder, die mit den USA Handel betreiben, einen Basiszoll von 10% verkündet, gleichzeitig oder zusätzlich dann aber auch noch spezifische Zölle, teils in exorbitanten Höhen für die einzelnen Länder und Wirtschaftsräume. Diese Zölle wurden dann wieder pausiert, um neue Verhandlungen zu starten, wie Trump sagen würde, um einen Deal zu machen. Wie bewerten Sie denn die bisherige Zollpolitik von Donald Trump?
Diese Zollpolitik führt zu einem hohen Maß der Verunsicherung, weil im Moment alle wirtschaftspolitischen Entscheidungen, ob das nun Konsumentscheidungen, Sparentscheidungen, Investitionsentscheidungen, zurückgehalten werden. Und diese Zurückhaltung, die hat man schon gemessen, was die Auswirkungen sind. Der IWF schätzt, dass durch diese Entscheidungen 0,8% des Welt-BIPs reduziert werden, das heißt gegenüber einer sonstigen Entwicklung. Das entspricht etwa in der Größenordnung des österreichischen BIPs, 600 Milliarden, nicht ganz. Und das entspricht ungefähr 3 Jahren der gesamten Weltausgaben für Entwicklungshilfe. Das heißt, ein enormer Schock für das System, der noch lange Zeit oder einige Zeit anhalten wird.
Was will denn Donald Trump aus Ihrer Sicht mit dieser Zollpolitik eigentlich erreichen? Da gab es ja durchaus unterschiedliche Begründungen. Zum einen natürlich die Handelsbilanzdefizite gegenüber anderen Ländern, dann aber wiederum auch Produktion zurück in die USA zu holen. Was glauben Sie, was war da eigentlich die Zielsetzung?
Das Ziel von den Zöllen für ihn war, die Exporteure dieser Länder zu zwingen, Produktionsstätten in den USA aufzubauen. Nicht also, ich erlaubte nicht mehr zu billigen Zöllen, die Güter zu mir zu schicken. Ich möchte, dass du hier produzierst. Das wird geschehen, aber nur in einem bestimmten Ausmaß, denn zu glauben, dass die Sneakers-Produktion oder die Stahlproduktion wieder in die USA zurückkommt, wird sicherlich der Fall sein. Aber der Hauptpunkt ist, dass das Handelsbilanzungleichgewicht ja nur ein Teil der Zahlungsbilanz ist. Es gibt ja auch noch die Leistungsbilanz, die man einsehen musste. Und die Leistungsbilanz ist im Vergleich zum einfachen Handelsbilanz viel geringer für die USA dabei. Dass es besteht, hat aber damit zu tun, dass die USA eine sehr hohe Staatsschuld hat, 1% des BIP fast, über 100% jetzt, und das Defizit, das jährliche, liegt jetzt bei knapp fast 8% dabei. Und es ist dieses Ungleichgewicht, das das Zahlungsbilanzdefizit verursacht, weil zu wenig gespart und zu viel dort investiert wird. Und wenn das nicht geändert wird, wird sich auch das Problem der Handels- inklusive der Leistungsbilanz nicht verbessern.
Und sehen Sie da Zölle als geeignetes Mittel?
Nur im marginalen Ausmaß. Es kann nicht den Unterschied machen. Also marginal, so im Kleinen hilft es ein bisschen, vereinfacht ausgedrückt, vielleicht 10% Beitrag zur Lösung, 90% nein.
Was diese Zollpolitik auf jeden Fall gebracht hat, ist ein Handelskrieg zwischen den USA und China. Wie glauben Sie, wird sich diese Situation weiterentwickeln? Und was heißt das eigentlich alles für Europa bzw. für die europäische Wirtschaft?
Wie es im Moment ausschaut, ist China nicht dabei, hier klein beizugeben, sondern es ist bereit, notfalls mit den eigenen internen wirtschaftspolitischen Konsequenzen zu leben und Ausfälle für Unternehmen, aber auch für die Gesellschaft staatlich unterstützend zu überstehen. Wenn dies der Fall ist, bedeutet das natürlich in einem hohen Maß einen Ausfall des Handels zwischen den USA und China, was für die USA bedeutet dann wahrscheinlich ein extremer Anstieg in vielen Preisen von Konsumgütern, die derzeit von China importiert werden. Und auf der anderen Seite natürlich für Europa, dass wir damit mit einer Warenumlenkung zu rechnen haben, dass eben diese Waren, die jetzt einen Umfang von einigen 10% europäischer Importe ausmachen, auf europäischen Märkten landen werden und hier gegebenenfalls zu einer Deflation beitragen könnten.
Jetzt haben diese Zölle auch dazu geführt, dass die Finanzmärkte deutlich darauf reagiert haben. In den letzten Wochen sind viele Aktienkurse deutlich gesunken. Gleichzeitig sind die Zinsen für US-Staatsanleihen gestiegen und der Dollarkurs ist gesunken. Es gibt Stimmen, die davon sprechen, dass internationale Investoren allmählich das Vertrauen in die USA und in die amerikanische Wirtschaft verlieren. Sind Sie auch dieser Meinung?
Ja, der jetzige Befund ist wie immer nach wenigen Wochen. Das kann sich umdrehen, aber ganz klar ist, dass die Einschätzung des Dollars als Weltwährung, aber auch als Institution, wo man Geld aufbewahren möchte, in der sichersten Form, den US-Schatzscheinpapieren, dass das zunehmend in Frage gestellt wird. Was bedeutet, dass die USA zu refinanzieren ihrer eigenen Staatsschuld höhere Zinsen zu gewärtigen haben wird. Aber auch natürlich, dass Länder nach Alternativen Ausschau halten. Sie wollen nicht mehr dann den Schatzscheinen anlegen. Wo tun sie es dann? Tun sie es im Euro, daher auch ein Teil der Aufwertung, der wir haben. Aber wahrscheinlich bietet es auch die Möglichkeit an, für andere Länder hier als Reservewährung aufzutreten, in einem bestimmten Maße. Und damit, wenn man so will, könnte man sagen, es wäre vielleicht der Beginn des Endes der Dominanz des Dollars als Weltwährung, so wie das Pfund im 20. Jahrhundert zwischen Ersten und Zweiten Weltkrieg diese Position verloren hat, könnten wir am Beginn einer Situation sein, dass der Dollar über die nächsten 20, 30 Jahre diese Dominanz verliert.
Wer wäre denn dann ein geeigneter Ersatzkandidat für die Weltwährung?
Im Moment keiner, aber was ja nicht heißt, dass man nicht andere Währungen benutzen kann. Euro ist eine Währung, die gut aufgestellt ist, Für bestimmte Sektionen haben wir derzeit 20%. Das kann noch angehoben werden. Könnte auch dazu führen, dass vielleicht China die Rolle seiner Währung, des Yuan, anders sieht und bereit ist, hier Öffnungen vorzunehmen, damit auch das als Reservierung kommt. Etwas, was sie vielleicht vorher nicht geplant haben, aber jetzt eine Möglichkeit passiert. Ich glaube, hier sollte man sehr offen sein, dass Alternativen sich ergeben könnten.
In unsicheren Zeiten ist ja traditionell Gold sprichwörtlich hoch im Kurs, beziehungsweise wenn man in den digitalen Raum schaut, zum Beispiel Bitcoin, wären das ernsthafte Kandidaten, um hier den Dollar abzulösen?
Gold war immer da und wird immer präsent bleiben. Das haben gerade die Goldpreise in der letzten Zeit gesehen. Und Gold wird auch deshalb interessant bleiben, solange die Zinsen gering sind. Sobald sich die Zinsen wieder erhöhen, wird Gold als eine Währung, die aber keine Eier legt, keine goldenen, dann wieder abgebaut werden. Daher ja, aber insgesamt Gold wird weiterhin vom großen Interesse sein. Inwieweit das Kryptowährungen hier eingreifen, wage ich persönlich zu bezweifeln, was nicht heißt, dass sie nicht der Bedeutung haben, aber dass sie gewinnen und dass man geneigt ist, sich in Kryptowährungen zu investieren, um hier aktiver zu halten im großen Maße, glaube ich nicht.
Kommen wir zu einem Thema, das uns als ÖMB natürlich sehr wichtig ist, die Unabhängigkeit von Notenbanken. Trump hat immer wieder und in letzter Zeit verstärkt massiven Druck auf den Präsidenten der amerikanischen Notenbank, der Federal Reserve, ausgeübt. Sehen Sie die Unabhängigkeit der Fed gefährdet?
Ja, ich glaube, die Unabhängigkeit ist in Gefahr. Bis jetzt hat Jay Powell als Präsident dem wohl widerstanden. Er hat auch in den Äußerungen, die er öffentlich gemacht hat, klar zum Erkennen gegeben, dass er nicht bereit ist, hier nachzugeben und Zinssetzungen vorzunehmen, hat für seine Unabhängigkeit volle Unterstützung auch in den Gremien des IWF gefunden und wird höchstwahrscheinlich das auch durchführen können bis zu seinem Abgang im Mai kommenden Jahres, weil dem Vernehmen nach Präsident Trump signalisiert wurde, dass ein solches vorzeitigen Ausscheiden von Jay Powell von den internationalen Finanzmärkten sehr, sehr schlecht aufgenommen werden würde.
Jetzt haben ja sehr viele Notenbanken auf der ganzen Welt die Unabhängigkeit als eines ihrer Prinzipien. Was wäre denn die Auswirkung, wenn es jetzt direkten politischen Einfluss auf die Geldpolitik gäbe?
Insgesamt würde es zu einer Verunsicherung führen und damit wäre die Funktionalität der Finanzmärkte nicht ruiniert, aber ein bisschen in Frage gestellt. Und wir müssten wahrscheinlich dann mit schlechter funktionierenden Finanzmärkten und höchstwahrscheinlich auch vergleichsweise höheren Zinsen rechnen müssen.
Das heißt, starke politische Einflussnahme auf die Geldpolitik hätte direkte negative wirtschaftliche Konsequenzen?
Absolut. Es gibt dafür sehr, sehr viele empirische Studien, die zeigen, die Unabhängigkeit der Zentralbank ist eines der wesentlichsten, oft das wesentlichste Mittel, um hier Wirtschaftswachstum hier zu unterstützen.
Wie schon kurz vorher erwähnt, Sie sind erst vor kurzem aus den USA, aus Washington zurückgekehrt. Dort war die Tagung des Internationalen Währungsfonds und der Weltbank. Können Sie uns Ihre persönlichen Eindrücke etwas vermitteln? Wie ist die Stimmung dort? Wie läuft es mit US-Kollegen? Wie ist das Verhältnis im kleinen Rahmen zwischen den USA und Europa?
Es hängt immer dort ab, mit wem man redet, nicht auf den Finanzmärkten, den Banken, Finanzmarktteilnehmern, ist die Stimmung getrübter als im Herbst war, aber noch immer gut, weil trotz aller der Entwicklungen dabei noch immer erwartet wird, dass eben einzelne Reformen, sei es im Energiebereich oder auch im Finanzmarktbereich, weiterkommen und daher dem Finanzmarkt dienen. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch die Personen, die sehr stark, also hier nicht die Handel in den Vordergrund stehen, aber gerade die Attacken von Trump auf die Universitäten, die Freiheit der Universitäten. Das ist ein Bereich, den ich gerade die akademischen Kollegen, mit denen wir geredet haben, auch gerade sehr, sehr stark in den Vordergrund stehen. Aber insgesamt ist leider zu beobachten, dass ein hohes Maß der Verunsicherung stattfindet, dass Personen nicht mehr bereit sind, auszusprechen, was sie sich denken. Und das ist etwas, wenn man gewohnt war, die Freisprache in den USA, was einem sehr weh tut.
Das klingt natürlich alles andere als gut. Wir kommen damit zum Ende dieses Podcasts. Herr Gouverneur, vielen Dank fürs Kommen und danke für Ihre Einschätzungen zu den ersten 100 Tagen von Donald Trumps zweiter Amtszeit.
Sehr gerne.
Wenn Sie noch Fragen oder Anregungen zu unserem Podcast haben, schreiben Sie uns eine Mail an socialmedia@oemb.at oder kontaktieren Sie uns über unsere Social-Media-Kanäle. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.